Hallo, hier spricht der Martin.
Und hier der Julian.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Tour Vielfalt. Heute mit einer Special-Folge. Jules, erklär's mal bitte.
Wir haben Ernst Hutter, unseren Papa, und Gerhard Meine zusammen an einen Tisch gebracht. Und zwar sind wir ja nach Geretsried gefahren, zu Buffet Crampon, in den Showroom und haben uns mit Gerhard Meinl getroffen. Und das Gespräch war so toll, dass wir das euch unbedingt zeigen möchten und euch nicht vorenthalten möchten. Deswegen haben wir das nochmal aufgearbeitet und euch jetzt als Podcast zusammengeschnitten.
Die Egerner Musikanten und Melton bzw. Buffet Crampon verbindet schon eine jahrzehntelange Beziehung. Aber das erfahrt ihr jetzt im Gespräch zwischen Gerhard Meinl und Ernst Hutter. Viel Spaß!
Liebe Freunde der Egerner Musikanten, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von unserer mittlerweile wirklich sehr beliebten Reihe Egerländer Geschichtsstunde. Heute freue ich mich riesig auf einen wirklich mir persönlich sehr zugewandten und ja, Partner, ich möchte schon mehr sagen, Freund, hier mit euch plaudern zu können, mit Gerhard Meinl, über die wunderbare Zusammenarbeit der Firma Melton und der Original Egerländer Musikanten. Selbstverständlich jetzt schon ja, über fast 20 Jahre, glaube ich schon. Ja. Und natürlich, wie die Egerländer Musikanten selbst heute auch, wurde diese Zusammenarbeit mal von Ernst Mosch mit begründet. Und ich glaube, Gerhard, da kannst du schon mal unseren Zuhörern wunderbare Dinge erzählen.
Ja, also die Zusammenarbeit mit den Musikern ist sehr alt, sodass man eigentlich gar nicht genau sagen kann, wann sie begonnen hat. Definitiv in den 70er Jahren beim Flügelhorn mit Ferenc Azzodi, der hierher kam und mit Mitarbeitern hier in der Firma schon gearbeitet hat. Aber wir wollten eben offiziell dies auch offiziell machen als ein Thema, Original Egerländer Musikanten Modell sollte es dann heißen, das aus dieser Zusammenarbeit hervorgegangen ist. Und sowas macht man nicht ohne Genehmigung. Also ich kann nicht einfach auf ein Flügelhorn, wie damals geschehen, erstmalig in der Preisliste von 1989 wurde das Nummer 124 Melton Flügelhorn benannt, offiziell benannt, als Original Egerländer Musikantenmodell. Und das ging natürlich nur mit Genehmigung von Ernst Mosch und einem Vertrag, den wir damals, da war er streng, nicht? Also der.
Darf ich da schon gleich mal kurz einhaken? Das sind so viele interessante Gedanken für mich jetzt auch noch gewesen. Also mit Ferenc Azzodi, das heißt, es war ja damals wahrscheinlich schon noch in der Zeit, wo der Ferenc mit Max Dreher noch in München auch gespielt hat.
Ja. Deshalb hier.
Da haben natürlich immer Musikanten mit den Instrumentenbauer zusammengearbeitet. Damals war ja dein Vater auch noch sehr stark hier in der Firma involviert. Und das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Jetzt viele Jahre danach und die vielen Zuhörer, vor allem meistens auch junge Zuhörer, für die ist es ganz normal, dass heute die Musiker mit den Instrumentebaufirmen ja ständig zusammenarbeiten, natürlich auch bei Kursen und so weiter. Ja. Also das Stichwort Endorsement. Eigentlich hat das damals in der Zeit so richtig begonnen mit der Zusammenarbeit mit Ernst Mosch, oder?
Ja, weil er das auch so geführt hat. Ja, also genau. Er wollte das ja auch so. Ja. Ich war dann oft bei ihm im Studio und bei ihm zu Hause. Meine Mutter, apropos, kannte ja den Bummerl persönlich. Noch wohl von zu Hause, hat sie mir gesagt, weiß ich nicht, wie das aufgegangen ist, aber bitte. Und das war eine laufende Beziehung, aber offiziell hat sie dann Ernst Mosch abgesegnet. Und das waren die Flügelhörner, das war auch ganz klar begrenzt und definiert. So wie er halt war, es war ja alles definiert. Ich habe auch viel gelernt, dann bei der Aufnahme war ich mit dabei. Ich fand das also hochinteressant. Und 1995 war er dann hier im Hause, da haben wir hinten so ein Foto gestellt, man stellte ja, man war ja nicht so spontan, man stellte ja Fotos, ja. Das sah also aus wie die 12 Apostel beim Abendmahl. Da hat er sich, weil er fand, er sei zu klein, ließ er sich auf ein altes Holzkistel stellen, nicht, damit er also zentraler, größer wird. Und das war 95 hier, um die Tenorhorn-Bariton-Serie abzusegnen. Auch da hat er Wert gelegt, also wenn das ein Endorsement ist, unter dem Titel Original Egerländer Musikanten, dann will er das absegnen und auch hören.
Aber ich glaube, das, worüber du gerade so spannend gesprochen hast, das war erst ein bisschen später. Zuerst seid ihr mal im Mosch Musikverlag gewesen.
Ja, ja.
Ich glaube, da haben wir uns auch das erste Mal kennengelernt. Da hat uns der Ernst Mosch damals dazu hinzitiert. Ich weiß das noch gut. Ja. Dort sollten wir Tenoranisten alle, wenn möglich, alle in den Musikverlag kommen, in den Mosch Musikverlag nach Germering, weil die Firma Melton die neuen Hörner vorbeibringt. Ja. Das war wirklich ein sehr, sehr spannender Termin. Und wir haben dann damals als Tenoranisten erstmalig die Instrumente probiert und daraus ist, glaube ich, schon.
Ja, er wollte damals wieder einen schlankeren Klang. Es war gerade eine Rückbesinnung auf den originalen alten Klang einer schlankeren. Es war ja mal überhaupt so, dass alles immer fetter wurde, nicht? Also Trompeten sowieso, nicht? Die immer sowieso laut und fett, groß, nicht?
Weißt du,
aber alle Instrumente wurden mal eine Zeit lang fett.
Genau. Und weißt du, dass ich da maßgeblich daran beteiligt war, dass der schlanker wurde? Und zwar, also nicht nur ich allein, auch der Freek damals. Ich weiß noch gut, wir waren ja viel zusammen, der Freek, Mistin und ich. Wir haben immer gemeinsam auch Workshops gemacht, noch vorher für eine andere Firma, wie viele Menschen das sicherlich wissen. Aber wir haben damals bemerkt, dass der Ernst Mosch in seinem Orchester S-Klarinette besetzt hat und nicht mehr Flöte. Und sich deswegen auch der Sound der Egerländer begonnen hat, ganz anders zu entwickeln. Und dann sind wir eigentlich darauf gekommen, dass wir ihn ein bisschen dahin bewegen müssen, dass wir auch den Tenorenklang und den Baritonklang wieder unterschiedlich besetzen, mit unterschiedlich gebauten Instrumenten, damit die S-Klarinette wieder mehr so als spitziges Klanginstrument nicht allein dasteht. Und so sind eigentlich dann auch damals diese enger geschnittenen Tenoren entstanden.
Ja. Und dann weiß ich noch, dann habt ihr ja natürlich in die Höhe gepfiffen und gedudelt. Ja. Und dann sagte der Ernst Mosch, jetzt auf, das spielt er nie. Mittellage reicht, jetzt aufhören. Ja. Und natürlich, ein Profimusiker probiert natürlich alle Lagen aus und der war ganz ungehalten. Also da habe ich ja viel auch bei ihm miterleben können, einmal bei einer Aufnahme, weiß ich noch, waren die Posaunisten von Zirkelbacher aus München, die Staatsoper. Ja. Und dann sagte plötzlich Mosch zu ihm, das müssen wir nochmal neu aufnehmen, du musst zu spät kommen. Wie bitte, ich bin doch jetzt. Ja, das darf nicht so perfekt klingen. Es muss auch wirklich einfach wie eine Musikantenmusik klingen. Und du spielst es ja wie in Oper. Das hat Zirkelbach dann mehrfach probieren müssen und nicht geschafft, weil er kam natürlich immer auf den Schlag rein. Ja?
Das ist natürlich ein Thema, was du jetzt gerade hier aufmachst. Da könnte man allein eine Sendung machen. Vielleicht machen wir das mal zum späteren Zeitpunkt. Weil Perfektion und Blasmusik wurde auch immer mit Ernst Mosch und den Egerländer zusammen gesehen. Und ihr als Firma habt genau das natürlich auch für euch als sehr, sehr interessante Sache gesehen und sehr deswegen auch die Zusammenarbeit natürlich gesucht mit einer Band wie die Egerländer. Weil die Perfektion heute, das ist ja auch ein Thema, was bei euch im Instrumentenbauer Thema ist. Die wird immer größer, die wird immer in der Intonation, in der Verarbeitung, in all diesen Dingen. Es wird immer mehr Perfektion, das Musikantische, genau das, was du gerade auch, wie du Ernst Mosch zitiert hast, das Musikantische, das ist ein bisschen in der Gefahr, dass es verloren geht.
Ja, weil es alles so synthetisch, sag ich fast, oft schon klingt. Und das wollte Ernst Mosch gar nicht. Für uns war es einmal ein zweiter Punkt. Wir sind ja eine Firma, die aus dem Egerland stammt, und das war ja auch unsere Identität, und dass es nahe lag, den Kontakt mit Ernst Mosch und den Original-Egerländer Musikanten zu suchen, weil es für uns identitätsstiftend ist, dass wir eben, meine Familie aus Graslitz ist und dort auch eine Firma hatte. Dann kam man hier, erst nach Königsdorf wurde man ausgesiedelt in einem Bauernhof, und da arbeitete man anfangs erfolgreich, weil die hohe Wiener Stimmung gerade in Österreich abgeschafft worden ist, und da konnte man anknüpfen bei alten Kunden. Und bis dann irgendwann die Hühner und die Messingringerl gefressen haben und der Bauer sagte, also jetzt könnt ihr nicht woanders hinziehen, die Viecher sterben ja. Und dann sind wir hier in dieses Gebäude in einem Bunker gezogen, also nicht wir, sondern mein Vater, mein Großvater, und haben dann hier in Geretsried, eben einer vertriebenen Stadt, eben ein letztlich Metallbasinstrumentenbauunternehmen wieder aufgezogen, wie zu Hause in Graslitz, aber eben auch immer mit dem Gedanken der Herkunft. Mhm. Ja? Denn wenn du keine Herkunft hast, hast du keine Identität. Richtig. Und keine Zukunft. Und das war der Anknüpfungspunkt natürlich mit den Egerländer Musikanten.
Da möchte ich gerade auch nochmal ein bisschen anknüpfen, weil das ist genau ein Thema, was mich persönlich natürlich auch sehr stark betroffen hat. Ich bin damals als ganz junger Musikant bei der Egerländer. Und ja, einer der wenigen jungen Leute damals noch bei der Egerländer. Ja. Nach mir kamen ja die Kollegen, ja, wie der Franz und so weiter, die du alle auch ja kennengelernt hast. Und für mich war das damals sehr, sehr spannend, die Zusammenarbeit mit Melton und mit der Egerländer, wie die begonnen hat, weil ich sehr, sehr viel gelernt habe über diese Zusammenhänge von Instrumentenbau, ursprünglich aus der böhmischen globalen Region sozusagen und dann nach Deutschland ausgesiedelt. Und dann kam ja die ganz, ganz spannende Zeit, 1989 und so weiter. Und da habe ich nicht nur mit den Egerländern bei Konzerten, bei erstmaligen Konzerten in den neuen Bundesländern, wie es dann hieß, die kulturellen Zusammenhänge als junger Musikant neu entdeckt, sondern ich habe vor allem auch das, was du gerade eben gesagt hast, für mich neu gespürt. Die Identität, wo kommen gute Instrumente her, wer ist dafür verantwortlich. Wir haben das dann in der Zusammenarbeit im Markt Neukirchen, ja, auch wieder gesehen. Ja.
Ihr habt ja was auch Wanderung gemacht.
Ja, das war dann später. Das ist aber daraus eigentlich entstanden. Ja, ja. Aus dieser Erfahrung, die ich da gemacht habe, in dieser Zeit waren wir dann ja auch viel miteinander unterwegs bei Workshops. Da hast du mir auch sehr, sehr viel näher gebracht von diesen Dingen. Und das fand ich auch eine sehr spannende Zeit, glaube ich, auch für die Firma Melton, oder?
Ja, ja. Es ist ja so, auch da war eine gewisse Rückbesinnung auf die Herkunft wieder gegeben, denn das große Geschäft dann im Aufbau der Firma war USA. Mhm. Was aber auch wieder ganz interessant war, weil Ernst Mosch das toll fand, als er das rausbekam, dass ich da ja viel auch in Amerika unterwegs bin, dann sagte er, er möchte, er hätte mal eine Posaune gehabt und die will er wieder haben, so eine, er hätte die irgendwie verloren oder ja, zum Beispiel kauft, und zwar eine Olds mit dem eckigen,
genau,
Zug.
Richtig, das, ja, hast du mir nochmal erzählt.
Und die habe ich ihm dann in Amerika besorgt, ja, wieder. Die gab es nicht mehr als Modell, einen eckigen Zug. Ja. Also, bei der Zugposaune. Aber das war mal so eine Idee, das könnte dann besonders gut laufen. Und das wollte er wieder haben. Das habe ich dann mitgebracht. Insofern fand er das so dieses Amerikanische, das fand er schon toll.
Ja, natürlich, das wissen wir ja alle. Selbst die jungen Zuhörer und Zuschauer von unserer Geschichtsstunde wissen ja mittlerweile, dass die Egerländer eigentlich aus einer Big Band entstanden, ja, ist. Und der Ernst Mosch natürlich ursprünglich Big Band-Posaunist war. Und da passt diese Geschichte dazu. Und da kann ich natürlich noch viele andere Geschichten dazu erzählen. Aber ich möchte auch noch gleich auf eine kleine Anekdote zurückkommen, die uns beide auch verbindet. Kannst du dich nur erinnern, wir waren zusammen auf einem Workshop, es war in der Nähe von Gütersloh. Mhm. Da gibt es eine wichtige Firma, mhm, Da hat damals ein ehemaliger Mitarbeiter von euch gearbeitet, der Herr Schröder.
Der hat die auch übernommen dann.
Ja, hat die übernommen, die FMB.
FMB, ja. Ja.
Und da hast du mich damals mal eingeladen zu einem Workshop dorthin. Ein ganz großer Raum mit, so ähnlich wie jetzt, wie wir es hier sehen, mit ganz, ganz vielen tollen Instrumenten natürlich ausstaffiert. Und dort stand so ganz kleines Mutterseelen allein auf einem Posaunenständer, eine Marching Bone.
Ja.
Weißt du das noch? Und da habe ich dann, das fand ich ganz spannend, ich habe das Instrument noch nie gesehen, ich habe da drauf rumgespielt und da kam der Gerhard zu mir her und hat mich einfach so gefragt, Ernst, das gefällt dir das Ding, gell? Dann habe ich gesagt, ja, natürlich gefällt mir das. Nimm's mit, hat er gesagt. Und auch deswegen spiele ich das Instrument heute immer noch so gerne, weil ich damit so eine persönliche Sache verbinde. Ja, so wie du gerade eben erzählt hast mit Ernst Mosch, ich habe auch Ernst Mosch so kennengelernt, dass er schon ein harter Verhandler sein konnte, in musikalischen Dingen genauso wie in geschäftlichen Dingen, aber er hat immer Ansprüche auf solche persönlichen Dinge, die dann besondere Beziehungen bedeutet haben. Das hast du sicherlich auch damals gewusst, wo du auf ihn gegangen bist. Und das ist deswegen für mich heute immer noch eine nette Geschichte, weil dieses Marching Band, das seht ihr ab und zu immer wieder, wenn ich Gedanken an dich spiele. Und das ist jetzt auch schon, ich glaube, das war so 1996 oder sowas in der Zeit. Also es hat schon ein paar rostige Stellen, das Instrument. Gelegentlich wird es immer wieder mal aufpoliert und wieder besser gemacht. Aber es wird immer noch gespielt, auch deswegen, weil ich es von dir geschenkt bekommen habe.
Das war ja ein Teil, eigentlich Marching Trombone, wie es die ganzen Marching-Instrumente in den USA gibt. Und das ist, sagen wir mal, ähnlichst noch zu einer deutschen Basstrompete. Während die anderen, also dann gibt es Marching Baritone und so, das wird dann schon ein bisschen... Bitte. oder wenn du die Tuba auf die Schulter nehmen musst, natürlich Front, Face.
Ja.
Aber man muss wieder sagen, das ist die Grundlage, warum in Amerika meines Erachtens auch viel mehr in den Schulen musiziert wird, weil das sind Schulkapellen. Und da wird Musik natürlich dann viel breiter vermittelt als bei uns im Musikunterricht. Also das ist aber ein anderes Thema. Nur man sieht, dass solche Sachen auch kitzeln und ich werde immer wieder, werden wir gefragt, ich weiß noch, wenn so eine Sendung war, so ein Musikantenstadel oder so etwas und dann jemand mit einer Ventilposaune aufgetreten ist, wurden wir am nächsten Tag immer angerufen, habt ihr sowas? Ja, hatten wir, aber die Ventilposaune mit Zylinderventilen, so, das war schon ein bisschen schwierig auch zu halten. Und so. Aber warum? Weil, wie kam das überhaupt? Weil man mit der Zugposaune am Dorf nicht so gut umgehen konnte. Nicht? Und da baute man dann eben für die kleinen Besetzungen die mit Ventilen. In Südamerika gibt es heute noch sehr stark.
Ich weiß durchaus, deine Geste damals, mir das Ding zu schenken und ich habe es dann als Soloinstrument bei der Egeländer für ein Stück eingesetzt, was ich Gedanken an dich genannt habe, an Ernst Mosch natürlich. Diese Idee, und dass ich das immer wieder spiele, da habe ich euch schon gelegentlich mal in Schwierigkeiten gebracht, weil da ständig nach dem Instrument gefragt wird.
Ja, genau. Das ist so ein, und letztlich ist das ja auch der Gedanke der Zusammenarbeit gewesen. Aha, also zum Beispiel, dass dann so als markant die Versilberten Tenoren, da hat man ja früher überhaupt noch nicht dran gedacht. Das hast du letztlich dann eingeführt. Genau. Dann sah man das und dann haben mehrere Firmen auch dem Folge geleistet. Das ist klar. Aber es war so der Eyecatcher. Was macht der jetzt? Was ist das für ein neues Instrument? Jetzt ist es versilbert. Nicht? Und bei den Tuben sowieso. Nicht?
Da, und so geht es mir heute oft, weil bei den Live-Konzerten wird natürlich auch mit Übertragung gearbeitet. Ich habe zwei Mikrofone an meinem Melton-Tenoren dran. Und ich werde bestimmt, nach jedem zweiten Konzert kommt irgendjemand vorbei und fragt, was, warum zwei Mikrofone? Klingt das dann fetter? Und dann sage ich immer, nee, Moment mal. Also das Instrument an sich ist natürlich von mir ausgesucht und ich weiß, warum ich das Instrument spiele, weil es ein tolles Instrument ist. Aber die Verstärkung, die hat nur deswegen den Hintergrund mit zwei Mikrofonen, weil es natürlich ein Funkmikrofon ist. Und eins davon, mal die Batterie ausfallen kann oder sonst wie. Und für mich macht es das Instrument ein bisschen schwerer, aber das ist nicht der Hintergrund. Und so machen sich die Menschen natürlich sehr oft Ja. Interessante Gedanke. Ja.
Es sind ja auch viele Musiker in den Konzerten.
Ja, klar. Und die gucken ganz genau hin.
Die schauen ganz genau
hin. Die schauen ganz genau hin, wie greift der Franz Tröster den und den Ton und warum muss es jetzt so und so sein. Und ich werde ständig gefragt, weil ich natürlich mit dem Trimmer, das war ja auch etwas, am Tenorhorn hier vom Melton, für mich war das eine Revolution eigentlich fürs Tenorhornspieler, was wir da eingeführt haben in den 90er Jahren. Für die Kollegen weiß ich genauso. Das Bild, was Sie vorhin gesehen haben, wo wir da alle miteinander in der Werkstatt stehen, das war damals genauso. Da hat jeder Egeländer Tenorhornist mit Melton gemeinsam eigentlich sein Instrument gebaut. Und da ist es ein bisschen gewesen wie bei der Formel 1. Also jeder hat sich wirklich sein eigenes, nach seinem eigenen Gutdünken bestimmte technische Dinge einrichten lassen. Und für mich ist es heute noch so, das verselbstständigt sich dann im Spiel so, dass jemand, der da von unten zuschaut und mich da die ganze Zeit arbeiten sieht mit den Trimmern, der denkt sich, Moment mal, ist doch ein Tenorhorn. Und ich sage dann immer, Moment, ich bin auch Posaunist. Also schauen wir genau hin, ich spiele Tenor und Posaune in einem. Das ist natürlich ein bisschen lustig gemeint, aber das ist genau das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Die Instrumente haben sich technisch so entwickelt, dass man heute auch mit Instrumenten perfekt intonieren kann, wenn man blasen kann, oder?
Ja, ja. Also da hat man natürlich am engsten hingearbeitet und wir in unserer gesamten Gruppe machen eben alles selber. Wir bauen das Schallstück selber, wir machen die Maschine selber, also das komplette Instrument. Also wir, wie ich immer so etwas spöttelnd sage, wir basteln nicht nur am Mundrohr rum, ja klar, da kann man schon viel beeinflussen. Nein, wir können den ganzen Korpus neu zuschneiden. Wir haben eben alle Möglichkeiten, jeder Bohrung bei den Ventilen nachzugehen, weil wir eben komplett alles selber herstellen, alles in unserer Werkstatt, in unseren Werkstätten selber bauen können. Und das ist für die Entwicklung bei einem Instrument ausschlaggebend, dass du eben nicht nur an einem Teil herumbastelst, sondern dass es ein Gesamtkonzept ist, dass es also für den Musiker wirklich in der Zusammenarbeit so ist, dass es zugeschnitten ist an die aktuellen Anfordernisse, auch in der Intonation natürlich perfektioniert und dass es dann so ist, dass es in Serie gehen kann und nicht wie ein Einzelstück jedes Mal herauskommt, sondern zuverlässig ist, dass der Kunde dann hergeht und sagt, ich möchte das Ding haben wie der Ernst Hutter. So, wie heißt das nochmal? Da weiß auf gar weder nicht die Nummer nicht. Er sagt, ich möchte so haben wie der Ernst Hutter. Und dann
spiele ich auch wie der Ernst Hutter.
Ja. Dann, und das glaubt er natürlich und das tut er bestimmt auch zu Hause alleine bestimmt genauso gut. Aber er kann sich sicher sein, dass es auch in der Qualität so ist, wie das, das du spielst, weil es eben konstant und in der Serie so umgesetzt wird. Das ist, glaube ich, was sehr Wichtiges, das für das Zutrauen, also sie nicht irgendwie der Rennwagen ist, aus dem ist es entstanden, aber diesen Rennwagen kann eben bei Porsche jeder fahren.
Also gerade in den 90er Jahren, wo wir dann auch bei Workshops viel zusammengearbeitet haben, da ist für mich heute rückblickend, aber ich natürlich in der heutigen Zeit kann man das ganz genau verfolgen, das ist eine richtige Industrie daraus geworden, eine Workshop-Industrie. Und das hat dazu geführt, dass die Musikanten wesentlich bessere Informationen auch über das bekommen haben, was du gerade so plastisch geschildert hast. Wie entstehen die Instrumente, welche Möglichkeiten haben die Instrumentebaufirmen, die Instrumente in einzelnen Dingen wirklich fast individuell zu bauen und trotzdem dann in Serie grundsätzlich besser zu machen. Und das ist die Zusammenarbeit, die wir dann über die Jahre, glaube ich, bis heute sehr erfolgreich, zumindest für uns beide, glaube ich, in unserer Zusammenarbeit sehr, 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 sehr erfolgreich durchgeführt haben. Und für mich heute als Leiter der Egeländer Musikanten, das Original, sind solche Geschichten, über die wir gerade hier geredet haben, das ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit heute auch. Ich kann euch versichern, das ist etwas, was ich genauso wichtig finde, wie die Arbeit, die ich in der Nachfolge von Ernst Mosch für das Ensemble mache und mit meinen Musikanten gemeinsam an der Musik arbeite. Diese Kontinuität und diese Entwicklung, die sich mit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit über lange Jahre aufgebaut hat, die darf man nicht von heute auf morgen mit einem Federstrich beenden, dann ist alles kaputt. Nein, da steckt so viel Potenzial drin, wie der Herr Meinl, der Gerhard Meinl gerade drüber geredet hat. Da könnten wir eine Stunde lang, glaube ich, erzählen, Gerhard. Ja, aber also, da steckt das Potenzial überhaupt drin.
Und es ist genau auch der Punkt, wie bei euch ja auch, das Original, ja, wie du jetzt erwähnt hast. Ja. Natürlich gibt es, ich sag's offen, verbrecherische Plagiate aus China, die für lau dort hergestellt werden, einfach plagiiert. Also das ist einfach Verletzung von Intellectual Property. Und da geht es eben auch darum, dass das Original ist das von Melton. Und eben nicht irgendwie Schniedeldiwutz aus hinter China, ja, hinter irgendwo hingeschniedelt. Aber die berufen sich dann sogar auf genau dieses Instrument, auch in ihrer Werbung. Ja, das ist eben der Diebstahl. Und deshalb verstehe ich auch, wenn ihr sagt, ja, das ist das Original. Und auch wir sagen, auch das ist das Original. Und nicht eben irgendwie eine abkupfernde Werbung oder eine Bezugnahme, die letztlich, man nennt das ja rechtlich schmarotzende Werbung. Ja. Deshalb ist es schon wichtig, dass man immer wieder genauso ihr wie wir sagen, das ist das Original.
Also ich habe dich, glaube ich, total richtig verstanden. Aber ich möchte es nochmal ein bisschen verdeutlichen. In einer ganz kurzen Phrase. Das Original ist nicht ein Stempel. Das Original ist nicht irgendwas, was man sich für Marketingzwecke irgendwo drauf knallt. Das Original ist etwas, wo jahrelange und wirklich sehr viel intensive, wirkliche Arbeit dahinter steckt. Da steckt Original drin,
genau,
und echte Wertarbeit. Und das ist es, was ich schätze in unserer Zusammenarbeit, dass wir fachlich genau in diese Richtung miteinander arbeiten, dass wir aber auch über die langen Jahre immer geschäftlich und auch menschlich eine sehr, sehr tiefe Zusammenarbeit gepflegt haben. Und ich glaube, das ist der Grund des Erfolges.
Ja. Das war unsere Special-Folge zwischen Gerhard Meinl und Ernst Tutter. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. In letzter Zeit haben wir einige Podcasts für euch gehabt. Jules, welche waren denn alle auf dem Zettel? Wir hatten den wunderbaren Menzel Mutzke bei uns. Danach hatten wir einen Podcast mit den Feschbänklern. Dann haben wir zum ersten Mal einen Management-Podcast gehabt, und zwar mit Martin Simmer von Rosenklang. Und der letzte Podcast war mit unserem oberbayerischen Kollege Stefan Huber. Und es würde uns natürlich riesig freuen, wenn ihr ja reinhört, euch inspirieren lässt, die Tourvielfalt auf euch wirken lässt und natürlich auch uns bewerten würdet. Ihr könnt uns auch sehr, sehr gern schreiben bei Hutter Music, bei unserem Instagram-Kanal oder auch auf Facebook, was ihr für Ideen habt für unseren Podcast oder auch Interviewpartner. Aber wir können euch so viel verraten, nach unserer Pause werden wir ganz, ganz tolle Podcast-Interviews haben und wir haben schon einiges vorbereitet. Und wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall zwei schöne Wochen. Genießt den Sommer und hoffentlich vielleicht auch den Urlaub. Und dann heißt es, geht direkt weiter mit Tourvielfalt. Bis dann, alles Gute, passt auf euch auf und bleibt gesund. Und viel Spaß bei allem, was ihr da draußen macht. Ciao.
Ciao.